Manche Filme überzeugen schon, bevor wir sie überhaupt gesehen haben, und zwar mit den Menschen, die an ihnen gearbeitet haben. Spike Lee führt Regie, Denzel Washington übernimmt die Hauptrolle und dann ist der Film auch noch ein Remake eines Filmes von Altmeister Akira Kurosawa. Da kann doch eigentlich gar nichts schiefgehen, oder? Warum das alles noch keine Garanten für einen guten Film sein müssen, schauen wir uns heute an einem spektakulär schlechten Beispiel an. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Filmkritik hier bei A42, dem Filmpodcast über A24, Arthouse und mehr von und mit den verdammten Nerds. Denn erst vor wenigen Wochen ist ein Film im Streaming-Angebot von Apple erschienen, der all die Attribute vereint, die ich anfangs aufgezählt habe. Ein Spike Lee hat Regie geführt, Denzel Washington spielt die Hauptrolle und der Film namens Highest to Lowest ist ein Remake von Akira Kurosawas Klassiker Zwischen Himmel und Hölle aus dem Jahr 1963. In Zwischen Himmel und Hölle geht es um den reichen Schuhfabrikanten Kingo Gondo, der eines Tages einen Anruf erhält. Am anderen Ende der Leitung meldet sich jemand, der behauptet, Gondos Sohn entführt zu haben und der 30 Millionen Yen für dessen Freilassung fordert. Doch ziemlich schnell stellt sich heraus, dass der Unbekannte keineswegs Gondos Sohn entführt hat. Nein, er hatte Gondos Sohn versehentlich mit dem Sohn von Gondos Chauffeur verwechselt. Das stürzt Kingo Gondo in das moralische Dilemma, dass er sich entscheiden muss, ob er seinen Reichtum für das Fortbestehen seines Einflusses in seiner Firma einsetzt oder ob er alles, was er hat, dafür einsetzt, die Lösegeldforderungen der Entführer zu bezahlen und den Sohn seines Chauffeurs freizukaufen. Wie für die Arbeit von Kurosawa üblich, hat auch dieser Film die Popkultur beeinflusst und beeinflusst sie bis heute. Bong Joon-ho zum Beispiel ließ sich für seinen Film Parasite von der Darstellung der Klassenunterschiede in Zwischen Himmel und Hölle inspirieren und Matt Reeves ließ sich für die visuelle Gestaltung einiger Szenerien in The Batman inspirieren. Und dann wäre da natürlich noch das Remake Highest to Lowest, über das wir heute sprechen müssen. Regisseur Spike Lee dürfte kein Unbekannter sein, der hat so fantastische und wichtige Filme wie Malcolm X und Black Klansman gedreht, aber auch immer wieder Griffe ins Klo getätigt, etwa als er dem südkoreanischen Thriller Oldboy von Park Chan-wook ein Remake spendiert hat, das von vielen vor allem dafür kritisiert wurde, dass Spike Lee die Quintessenz des Originals nicht verstanden hat. Ob das ein gutes Omen für sein Remake eines weiteren asiatischen Filmes ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Für Highest to Lowest verlegt Spike Lee die Handlung von Zwischen Himmel und Hölle aus dem japanischen Yokohama in die amerikanische Großstadt New York. Aus dem Schuhfabrikanten wird hier ein Musikproduzent. Der Rest der Handlung ist allerdings sehr, sehr ähnlich gehalten. Und ohne euch jetzt auf die Folter zu spannen, kann ich euch direkt sagen, dass Highest to Lowest nicht mal im Ansatz mit der Verfilmung von Kurosawa mithalten kann. Das liegt vor allem daran, dass Akira Kurosawa ein unglaublich feines Gespür dafür besessen hat, wie er Menschen und ihre Gefühlslagen inszenieren muss, damit wir zu jeder Zeit verstehen, welche Botschaft er uns transportieren möchte. Kurosawa schafft es mit einer erstaunlichen Leichtigkeit, uns den Gewissenskonflikt seiner Hauptfigur darzulegen und ihn nachvollziehbar zu machen. Von diesem Charme und diesem Esprit ist in der Neuinterpretation von Spike Lee überhaupt nichts übrig geblieben. Und das hat leider auch ganz viel mit dem Schauspiel des üblicherweise starken Denzel Washington zu tun. Als der auf dem Balkon seines Millionen-Apartments im Brooklyner Stadtteil Dumbo steht und den Anruf bekommt, kommt er wieder in die Wohnung zurück, wo seine Frau sitzt und sagt ihr sowas wie: "Oh, so ein Ärger, jemand hat unseren Sohn entführt. Naja." Da ist keine Spur von Trauer, Schock, Zerstreuung, gar nichts. Denzel Washington spielt hier so, als sei ihm gerade das Sandwich von der Tischplatte gerutscht und mit dem Belag auf den Boden gelandet. Aber die Entführung seines Sohnes nehme ich ihn einfach zu keinem Zeitpunkt ab. Generell hat Spike Lee es nicht verstanden, sich hier passende Figurenkonstellationen auszudenken. Denn ein reicher japanischer Geschäftsmann und sein Chauffeur hatten in den 60er Jahren spekulativ ein ziemlich oberflächliches Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis zueinander. Zwar waren auch im Original der Sohn des Geschäftsmanns und der Sohn des Chauffeurs befreundet, das war dann aber auch der einzige Berührungspunkt, den die hatten. Spike Lee macht aus den beiden Söhnen direkt mal beste Freunde und der Chauffeur ist hier nicht nur Chauffeur, sondern eher so eine Art Vertrauter und bester Kumpel für Denzel Washington. Das stellt den Gewissenskonflikt völlig an das da und lässt Denzel hier schon ziemlich arschig aussehen, wenn der ernsthaft überlegt, ob er die Kohle zur Befreiung des Sohnes seines besten Kumpels locker machen soll, während der Schuhfabrikant in Kurosawas Version schon sehr viel nachvollziehbarer darüber sinniert, ob er sein gesamtes Vermögen und die Zukunft seiner eigenen Familie in die Rettung eines im Grunde fremden Kindes stecken soll. Das ist aber noch nicht das einzige Problem mit der Version von Spike Lee. Neben der Tatsache, dass auch die Performance von Denzel Washingtons Leinwandfrau allenfalls als gruselig schlecht erachtet werden kann, sind es hier vor allem die technischen Aspekte, die den Film völlig lächerlich darstellen lassen. Die Ausleuchtung der Sets zum Beispiel ist ein absoluter Witz, weil das Licht in derselben Szene teils aus zwei, drei unterschiedlichen Richtungen kommt. Das dürfte wohl daran gelegen haben, dass die wahrscheinlich nur vor Greenscreens gedreht haben und die Leuchter selbst keine Ahnung hatten, aus welcher Richtung die Fake Sonne am Ende denn überhaupt scheinen soll. Und auch die Soundarbeit ist absolut mangelhaft. Denzel und seine Frau stehen auf ihrem Balkon gleich neben der Brooklyn Bridge. Das Apartment liegt zwar in 100, 150 Metern Höhe, aber man hört absolut nichts. Keinen Wind, keine Autos, keine Hupen, keinen East River, kein gar nichts. Und als jemand, der schon mal genau dort langgelaufen ist, wo die hier angeblich gedreht haben wollen, kann ich euch sagen, das ist absolut lächerlich. New York ist wirklich, wirklich laut. Da gibt's keine Ruhe. Und das kann nur eines heißen, entweder die Soundeditoren waren zu faul, eine Atmo zu bauen, oder die haben es einfach vergessen. Und die Szene auf Denzels Balkon ist nicht die einzige, in der es an jeder Art von Hintergrundgeräuschen, also der sogenannten Atmosphäre, mangelt. Das ist absolut unglaubwürdig, dass Denzel sich in irgendeiner Bahn mit einem Typen prügelt und du von der Bahn nicht die geringsten Geräusche hörst. Kein Geklapper, keine Fahrtgeräusche, keine Haltestellendurchsagen, kein gar nichts. Und das Allerallerschlimmste in dem Film sind sicherlich die Anschlussfehler. Ihr wisst doch, wie ein Gespräch in einem Film ganz typisch abgefilmt wird. Wir sehen die Person, die gerade redet im Frame, und wenn die andere Person ihr antwortet, springt die Kamera auf die Seite der zuhörenden Person und fängt die Antwort des Gegenübers ein. Das wird als Schuss und Gegenschuss bezeichnet. Von diesem Dialogefilm für Anfänger gibt es hier haufenweise Beispiele, und das ist zwar wahnsinnig unkreativ, aber gar nicht unbedingt mein Problem. Mein Problem fängt da an, wo sich die berüchtigten Filmfehler, also die Anschlussfehler, eingeschlichen haben. Wenn Denzel Washington während eines solchen Gespräches in einem Bürostuhl sitzt, in dem er sich vor- und zurücklehnen kann, dann ist es im Schnitt absolut essentiell, dass die Cutter darauf achten, dass Denzel Washington mit dem Stuhl hinten bleibt, wenn er sich einmal zurückgelehnt hat. Und zwar so lange, bis er sich wieder aktiv nach vorne lehnt. Hier springt die Sitzposition von Denzel aber im Sekundentakt von vorne nach hinten und wieder zurück. Mit anderen Worten, der Cutter hat den Film entweder im Halbschlaf bearbeitet, was ich bei dieser Handlung und diesem Drehbuch absolut nachvollziehen könnte, oder er hatte schlichtweg einfach keinen Bock. Und dieses keinen Bock haben springt mich als Zuschauer förmlich durch den Fernseher an. Und auch das hat rein gar nichts mit der revolutionären und meisterhaften Bildsprache eines Akira Kurosawa zu tun. Vom Blocking mal ganz zu schweigen, da ist Spike Lee nämlich überhaupt gar nichts zu eingefallen. Als Blocking bezeichnet man die Positionierung der Figuren im Bild. So Regisseure wie Hitchcock, Kurosawa und Spielberg gelten als absolute Meister des Blockings. Vielleicht sollte sich Spike Lee nochmal ein paar derer Werke anschauen, bevor er das nächste Mal auf dem Regiestuhl Platz nimmt. Das klingt jetzt alles nach Korinthenkackerei, aber wenn ein Film so wenig Handlung und so wenig Spannung zu bieten hat, dann hat man eben ganz viel Zeit, auf alles andere zu achten. Falls das aus meinen Ausführungen bisher noch nicht klar genug hervorgegangen ist, mach einen ganz großen Bogen um Highest to Lowest und schau dir lieber die Interpretation von Altmeister Kurosawa an. Und damit hoffe ich, dass dir meine Filmkritik über Highest to Lowest gefallen hat. Schreib mir deine Meinung zum Film doch gerne in die Kommentare. Ich würde mich auch sehr über ein Abo und eine gute Bewertung freuen. Das hilft mir wirklich ungemein weiter. Und für Feedback und Wünsche jeglicher Art kannst du mich wie immer über den Instagram-Account der verdammten Nerds erreichen. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder hier bei A42 mit mir, dem Niklas.